Mainframe. What the heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Tobi, wir haben heute die 89. Folge von Mainframe What the Heck. Und Tobi, heute sind wir wieder mal ganz alleine.
Hallo Heidi, schön auch mal wieder zu zweit zu sein.
Absolut, ja, wir hatten ja jetzt wirklich viele Gäste in den letzten Formaten und haben uns ja vor kurzem dann auch wieder mal persönlich getroffen, genau. War auch schön auf dem Z17-Symposium, schon wieder ein paar Tage her. Und haben ja für heute mal nochmal was mitgebracht, dass wir sagen, naja, jetzt haben wir so viel inhaltlich auch gesprochen, auch mit unseren Gästen in letzter Zeit. Es gibt natürlich die neue Maschine, große, tolle Sache. Und heute wollen wir nochmal ein bisschen schauen, was wir denn von anderen Zünften und Branchen so lernen können und ob es nicht manche andere kluge Köpfe gab, die auch schon ein paar coole Sprüche hatten, die auf die IT und speziell jetzt auf unser Mainframe-Modernisierungs- und Transformationsthema auch ganz gut passen. Und du hast mir eben schon verraten, dass du vor kurzem auch mal im Rahmen von einer Präsentation einiges zusammengesammelt hast. Und ja, ein Titel stach da auch sofort ins Auge, der sich so ein bisschen auf Mode bezieht. The Difference Between Style and Fashion is Quality von Giorgio Armani. Ja, warum hat dich denn der Titel so angesprochen?
Ja, das ist natürlich die letzten Jahre genau mit unseren vielen Modethemen in der IT ja quasi wie die Faust aufs Auge gewesen. Ja, ich gedacht habe, wir machen zwar immer viel, was jetzt gerade als modern empfunden wird, aber ist das dann auch wirklich langlebig? Ja, und das fand ich so nett bei Giorgio Armani, der das mal gesagt hat. Und ich glaube, der Kontext war auch so ein bisschen, dass er über oder ein so ein Paradebeispiel zumindest in der Mode ist ja das kurze Schwarze oder das kleine Schwarze, dieses Kostüm, das man ja schon eigentlich über 100 Jahre trägt. Coco Chanel hat eine Version, immer wieder gibt es eine neue, aber eigentlich die Grundidee ist ja immer genau die gleiche. Und da sagt er halt, naja, es gibt halt so manche Sachen, die sind stilvoll. Und ich hatte in der Präsentation mir erlaubt, dann einmal so Mode aus den 80ern, die ja eher so Neonfarben war, gegenüberzustellen zu einer Szene, wo John Travolta mit Lady Di auf irgendeinem Ball getanzt hat. Und die tragen natürlich Smoking und Abendkleid. Ist in England, das heißt, stehen auch außenrum Leute mit irgendwelchen türkisen Kleidern. Aber ich glaube, das wäre heute auch noch so. Ja? Das hat eher so eine englische Spezialität. Und dass man da wirklich ja schön sehen konnte, gell? Es gab so manche Dinge, die trägt man heute noch. Den Smoking und das Kleid würde wahrscheinlich heute niemand die Nase rümpfen, wenn die genau diesen nochmal, also die persönlich jetzt wahrscheinlich, also Lady Di zumindest ja nicht, aber würde man heute dieses selbe Kleid anziehen, würde man vielleicht denken, auch ein bisschen ein Retro-Schnitt vielleicht, aber eigentlich nicht bedenklich. Versus, wenn wir hier mit Neon-Jogging-Anzug auf die Straße laufen, wäre wahrscheinlich nicht mehr so der Default. Ja, und das fand ich ganz prägnant.
Und absolut. Und was wäre so deine Hauptassoziation jetzt auf unser klassisches Mainframe-Umfeld an der Stelle? Was geht dir da im Kopf? Wo glaubst du, dass wir im Moment eher so stylmäßig unterwegs sind und wo zeigt sich vielleicht auch Qualität?
Na, ich denke, also ich würde sogar vielleicht noch eine Stufe höher, nicht nur Mainframe, sondern generell natürlich in der Softwarearchitektur, wo wir so unterwegs sind, häufig ja heute denken, oh, wir müssen alles in Microservices und es muss alles Kafka haben und es muss eben alles die latest and greatest Trend, auch programmiersprachentechnisch sein, wohingegen wir ja sehen, dass viele Software, die lange lebt und lange auch überlebt, ja, und das muss ja nicht mal die Mainframe-Software sein, kann man auch sowas wie den Linux-Kernel sich hernehmen, natürlich gewisse Strukturen irgendwann mal festgelegt hat, daran eben nicht häufig so rüttelt, ja, und nicht immer sagt, jetzt haben wir irgendwas Neues erfunden, müssen wir alles ändern, sondern dass es ganz langlebige und auch ganz wohlüberlegte Entscheidungen sind, wenn man sich da mal auf eine Änderung einlässt. Und das fand ich, hat dazu einfach schön gepasst. Und ich glaube, guter Stil in der IT hat eben selten was damit zu tun, ob man gerade den modernen Kram nimmt, sondern ob man sich halt anguckt, können ja bis zu den kleinen Sachen sein, einfach gute Variablennamen, gute Konzepte, gute Dokumentation. Und dass diese Stilfragen meistens wahrscheinlich sogar langlebiger und wichtiger sind als die kurzen Modesachen, wo sich alle dann aber auch gerne drauf stürzen, aber auch alle gerne wieder vergessen haben.
Absolut. Dann was mir immer durch den Kopf geht, eben gerade zum Thema Qualität bei diesen jahrzehntelang gereiften Anwendungen. Wenn man es mal auf der Ecke sieht, muss man sich ja überlegen, also ich mache es auch gern fest an so Gebrauchsgegenständen. Wenn man heute noch einen Toaster benutzt, eben von aus der Generation 50er, 60er Jahre, die kann man nur reparieren, da kommt man ran. Die sind aus einer ganz anderen Qualität von den Materialien her. Und wenn du halt heute einen für 15 Euro irgendwie holst, der ist dann schon mal ganz schnell schick, ja, und sieht vielleicht auch ganz cool aus, aber ist dann halt schon noch ein paar Brötchen irgendwie nicht mehr so ganz ansehnlich und man kann ihn nicht gescheit sauber machen und so weiter. Und das treibt mich tatsächlich allem um, dass ich denke, die Dinge, die einfach eine gewisse Qualität haben, die halten halt auch länger. Das gilt für Gebrauchsgegenstände, das gilt für Modekonzepte und eben auch für IT-Architektur, aber halt auch für IT-Anwendungen. Aber klar, ist so ein bisschen voll gegenläufig gegen dieses immer, wir machen mal schnell, schnell und wir machen es halt mal irgendwie, damit es irgendwie läuft und machen uns vielleicht weniger Gedanken, wie kann man es so implementieren, dass es auch länger hält, in Anführungszeichen. Ja.
Mhm. Ja, finde ich auch einen sehr schönen Vergleich. Und ja, wir sind halt eher so Generation Wegwerfgesellschaft im Moment. Und das ist natürlich total konträr zu dem. Ne? Hat man vielleicht manchmal das Coole und Schnelle, hat vielleicht auch mal ein T-Shirt, das dann irgendwie dreimal tragen, stylisch und modern ist mit einem aktuellen Slogan. Aber meistens kann man es nach 2 Monaten wegwerfen. Oder auch wenn man ein T-Shirt jetzt vielleicht mit was gerade cool ist, bedruckt, ändert sich das natürlich auch mit der Zeit. Ne? Also auch so Slogans. Ich denke immer viele, ich habe lustigerweise am Wochenende mit einem Freund darüber gesprochen. Früher gab es ja TKKG, das ist ja so ein Hörspiel gewesen. Und habe ich ewig nicht gehört und jetzt gab es das bei Spotify. Und da habe ich gedacht, na, da kann man ja nochmal reinhören. Um Himmels Willen, ja, das kann man sich heute schier nicht mehr anhören. In der ersten Folge schon mein Favorite. Gabi, du bist ein Mädchen. Mädchen kann man nicht brauchen. Ne? Also die sind für so Adventure nicht zu haben. Ne? Das könntest du heute keinem Kind mehr zeigen. Und damals, also ich erinnere mich zumindest nicht an die großen Aufschreie in den 80ern oder 90ern, als ich das gehört habe, dass um Gottes Willen man das ja nicht hören kann, wie sich dann auch sowas verändert, wohingegen vielleicht auch da Qualität, so die 3 Fragezeichen, wo es bestimmt auch so Sachen gibt, die man heute hört, wenn die dann natürlich mit ihren Computern, die ja dann etwas älter unterwegs sind, aber eben genau dieser Ecke glaube ich, dass da jemand sehr viel stilvoller das kuratiert hat, gell? Nicht auf den kurzen Lacher, sondern eben auf was trägt lange und das auch deswegen ja heute noch eine große Fangemeinde gibt, ja? Also auch sogar bei sowas wie Unterhaltung merkt man das dann doch, ob auf Qualität oder auf Schnelllebigkeit gesetzt wird.
Ja, aber es bedeutet halt, dass man sich manchmal ein bisschen mit seiner Energie im Zaum hält. Und ich glaube, gerade in der IT sind halt viele Menschen, die sich einfach wahnsinnig inspirieren und motivieren lassen durch neue Dinge. Und aber du sagst ja auch oft, IT ist ja kein Selbstzweck und auch Anwendungsentwicklung nicht. Das heißt, das ist, denke ich, ein guter Impuls auch für die Zukunft, da ein Stück weit mehr immer diesen Wunsch, wir machen alles neu und alles, was Neues ist cool, bei aller Begeisterung so ein Stück weit im Zaum zu halten, oder?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Also ich glaube, wir haben da echt in der IT wirklich dieses Problem, dass wir alle so viele Spielkinder sind. Ja. Und das ist natürlich in der IT auch einfach. Ja. Das ist alles virtuell. Wenn man als Schreiner so daherkäme oder jetzt eben auch als Modemacher und man würde einfach mal, weiß ich nicht, wie viele 100 Meter an Stoffbahnen da von Leinen oder von Seide zerstören, das würde es wahrscheinlich nie bringen. Ja. Da machst du vielleicht mal einmal einen Fehler, aber dann überlegst du dir halt dreimal, ob du schneidest. Und ich glaube, das ist sehr spannend, dass sich das mal zu überlegen und da auch anders anzusetzen.
Ja, das ist sicherlich dieses virtuelle Umfeld, in dem wir uns da begegnen in der IT. Das macht es dann oft ein bisschen weniger griffig, aber viele Dinge lassen sich da sehr gut vergleichen mit diesen Handwerkern, wo es eher um habhafte Dinge geht. Ja,
ja, finde ich auch. Und da haben wir noch mal einen zweiten, genau aus einer ganz anderen Ecke, den Andrew Carnegie. Den kennt der ein oder andere vielleicht vom sogenannten Carnegie-Effekt, wo es darum geht, dass wenn man sehr reich ist und sich dann mit der Welt beschäftigt, dass man dann ganz schnell anfängt, sein Vermögen hoffentlich so wie Carnegie sinnvoll einzusetzen. Da haben wir natürlich auch aktuell Gegenbeispiele. Und der hat mal gesagt, die sicherste Basis für den Bau irgendwelcher Dinge ist definitiv Qualität. Und erst ganz später kommt Kosten. Und das finde ich auch ein nettes Zitat, weil, ja, also gerade wenn wir auch auf die einen Seite haben wir eben auf unsere Schnelllebigkeit der IT geguckt, aber ich denke, man darf auch nicht vergessen, dass wir einfach im Moment viel auch unter Kostendrücken stehen. Ja, dass man jetzt vielleicht durch diese Spielerei, die man da viele Jahre betrieben hat, jetzt genau ins Gegenteil schlägt und sagt, jetzt müssen wir nur auf Kosten gucken und eben vielleicht da dann auch die Qualität eben einbüßt, weil man sagt, es muss jetzt halt günstig und billig sein.
Ja, und ich denke halt gerade um die Anwendungen, um die es jetzt ja hier geht, also so gewachsene Kernsysteme, dort ist, glaube ich, schon der Fokus auf kurzfristige Kosteneinsparungen, wie man sie sich ja dann oft von radikalen Ablösungen erwartet, wo ja jetzt auch immer mehr realisieren, dass Ablösung eigentlich fast das Teuerste ist, was man machen kann. Halt dann auch zusätzlich noch, einerseits ist es teuer und andererseits gefährdet man natürlich auch die Qualität, Stabilität und Sicherheit, die einem so ein Bestandssystem letztendlich auch liefert. Also ich denke, von daher den Spruch kann man super oder dieses Zitat super aus diesem Manufacturing-Bereich, wo er ja bei ihm entstanden ist, tatsächlich auch auf das Softwareentwicklungsthema und auf das Thema Modernisierung übertragen. Und gerade weil ja die Mainframes Rückgrat geschäftskritischer Prozesse in den Unternehmen sind, ist da sicherlich jetzt gerade auch in vielleicht ein bisschen volatilen Zeiten so Themen wie Zuverlässigkeit, aber auch Performance und vor allem jetzt natürlich auch Security ganz, ganz oben auf der Agenda, oder?
Das denke ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass natürlich, dass auch in diesen Tagen einfach spannend ist, wo du sagst, Security ist wichtiger. Ja, da kommt man natürlich auch auf so Fragen, die nicht nur rein Security sind, sondern auch vielleicht sowas wie, man möchte Sachen vielleicht an zwei verschiedenen Geo-Standorten betreiben und so. Und das sind natürlich alles keine kostenlosen Dinge, die man da tut. Ja, und das vieles von dem, auch wenn die Leute sagen, ja, machen wir es in der Cloud, da ist das ja automatisch, dass auch die Cloud natürlich, ob man jetzt Sachen sich einmal oder zehnmal dahin stellt, unterschiedlich bepreist ist. Und ich glaube, das übersehen da sehr viele Leute und lassen sich manchmal auch von dem, hier kostet die CPU-Sekunde nur x Cent oder 0,x Cent, dass man sich davon blenden lässt und dann nachher feststellt, wenn es einem dann wirklich um die Qualität geht. Ich glaube, das ist ja oft auch, sage ich ja manchmal bei meinen Kunden, wenn die so sagen, oder auch wie es in 22 ging es ja dann auf einmal sehr viel um, wir müssen alle grün werden. Da musste man schon der Wahrheit die Ehre geben. Viele wollten halt auch grün werden, weil der Strom so teuer war. Ja, und da wurde das auf einmal doch wieder attraktiv auf den Energiemix zu gucken, wohingegen das heute schon fast wieder vergessen scheint. Jetzt sagen alle, naja, Strom ist ja jetzt schon wieder günstig und Industriestrom und haben wir kein Problem mehr. Aber ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass das natürlich immer ja eine Frage der Incentives ist.
Ja, und andererseits, wenn man auch sagt, nochmal diesen Qualitätsbegriff hier im Thema Modernisierung, Mainframe-Modernisierung zu bringen, tatsächlich auch zu sagen, naja gut, Mainframe-Modernisierung ist ja mal primär auch als Investition in die Qualität zu verstehen, um eben und nicht als reines Kostenprojekt. Ja, und wenn ich da halt ein Stück weit auch sage, ich möchte langfristig die Dinge verbessern, dann bedeutet es eben auch, in die Qualität zu investieren. Und das bringt zwar Kosten auf, aber hat halt langfristig dann einfach den Effekt, dass ich Dinge auch wiederverwenden kann. Da sind wir wieder bei dem Thema, was du angesprochen hast. In dem Sinn Wiederverwendung oder wie gehe ich schonend mit Ressourcen um, wo schon mal viel Kopfenergie und Strom reingeflossen sind, ja, in die ganzen Anwendungen, die zu entwickeln, zu testen und so weiter.
Total. Und das geht auch so ein bisschen in die Richtung von meinem Nächsten, von Frank Lloyd Wright, wo ich gesagt habe, der hat ein Zitat, das kann man wahrscheinlich auch anderen zuschreiben, aber der hat es wohl mal gesagt zuletzt und passt zum Architekten natürlich gut. Der hat ja diese schönen Häuser mitten in der Natur gebaut und der hat mal gesagt, die menschliche Rasse baut viel zu viele Mauern und viel zu wenig Brücken. Ja, und das passt dann natürlich auch gut zu dem, was du jetzt beschreibst, zu sagen, naja, wie bindet man denn vielleicht sowas, was man schon hat, denn ein? Ja, das ist ja vielleicht, wirkt auf den ersten Schritt vielleicht manchmal komplizierter, als einfach zu sagen ja auch einige Kunden, wir müssen das so ringfencen, ja, wir müssen den Mainframe irgendwie möglichst wenig anfassen und den Rest machen wir alles irgendwie außenrum. Wohingegen vielleicht so ein Ansatz, das dann zu integrieren und gemeinsam zu betrachten, natürlich vielleicht auf den ersten Blick komplizierter wirkt, aber langfristig natürlich eigentlich der bessere Weg.
Absolut, ja, also ich finde, das Zitat trifft natürlich voll unser Thema hier, oder? Weil wir ja schon oft das Ding einfach haben, dass wir in der IT immer noch viel zu viele Silos bauen und weniger Verbindungen, obwohl es ja technologisch mittlerweile fast überall eigentlich geht. Ja, sowohl der Mainframe ist offen, die anderen Welten sind offen. Also von daher denke ich auch, dass man heute unter Mainframe-Modernisierung, das heißt halt viel auch wegzukommen von dieser Abschottung und halt hinzukommen zu einer Integration, aber das eben auf allen Ebenen, also sowohl jetzt auf einer Architekturebene, vor allem auch auf einer Teamebene. Und da wissen wir ja, das ist einfach auch eine Herausforderung, wenn man natürlich gerade als überzeugter Mainframer oder überzeugter Cloud-Mensch das schon eine Überwindung vielleicht auch kostet. Also ich kann das auch gut verstehen, weil man sich dann identifiziert mit seiner Welt. Man kennt sich dort gut aus. Ich kann das auch aus eigenem Erleben schon ein Stück weit nachvollziehen, weil ich bin ja auch so ein Kind dieser Unix-Welt. Wir haben im Studium bei Hewlett-Packard erst gearbeitet. Und dann war ich ja einige Jahre im SAP-Umfeld tätig, habe also viele so Eigenentwicklungen auf I und Z auch in der Ablösung begleitet. Und das ist dann schon hart, wenn du dann quasi, also bei mir war es dann so, ich bin dann so reingeplumpst in diese damals erst AS400-Welt, später in die Mainframe-Welt. Und das war für mich dann schon auch, also tatsächlich auch, mich das schon einige Aha-Effekte gekostet, weil ich gemerkt habe, boah, wir machen da einen riesen Zirkus in dieser Unix-Welt mit Hochverfügbarkeitsclustern und Backups und Storage-Konzepten und Spiegelungsgeschichten. Ein riesen Aufwand. Ja, ich habe ja jahrelang nichts anderes gemacht. Und auf der AS400-Welt, das war damals ja mein Einstieg in die IBM-Welt, haben dann alle zu mir gesagt, wie, macht alles die Maschine? Oder kleinere Kunden gesagt, nee, Backup oder also so ein HA-System brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die Maschine ist seit 10 Jahren gar nicht mehr ausgefallen, wo ich dann dachte, Wahnsinn, warum kenne ich das nicht? Aber fürs eigene Ego muss man das dann auch verkraften. Also mir ging es damals schon so, dass man dann sagt, okay, jetzt hast du eigentlich jahrelang deine Zeit damit verplempert, Dinge nachzubauen mit irgendwelchen Software- und halblebendigen Hardwarelösungen, die es eigentlich schon gibt. Du kanntest sie noch nicht. Also ich fand es damals schon eine Challenge, das dann so für sich abzuhaken.
Ja, ich jetzt ist meine IT-Historie natürlich ja auch noch gar nicht so lang, aber ich glaube auch so im allgemeinen Leben, ja, ist immer schwierig, wenn man sich von so einer gefühlten Gewissheit verabschieden muss. Und das, also ich kann das schon gut nachvollziehen, ja, dass wir da, dass ich auch in meinem Leben manchmal, ja, man war auch so überzeugt, das muss jetzt so sein und man muss nur einfach mal so machen, dass man dann nachher irgendwie feststellt, da vielleicht ist der andere ja doch gar nicht so verkehrt, ja, oder vielleicht haben die Leute, die sich das hier überlegt haben, sich ja doch ein, zwei Gedanken mehr darum gemacht und waren nicht so dusselig, ne? Das ist natürlich auch mal eine spannende Frage, gell? Sich einfach mal zu fragen, warum ist der andere so überzeugt davon, von dem, was er jetzt so tut? Und dann kommt ja ganz oft raus, die gucken vielleicht ein bisschen anders drauf, aber haben vielleicht da auch ihre Punkte. Und deswegen, also ich verstehe das total, ne? Und kann das auch immer gut nachvollziehen. Man ist ja auch ein Gewohnheitstier, ja? So als Mensch. Ich weiß noch, als man damals bei Word und Excel, da hat man ja irgendwann diese Ribbons eingeführt, dass da oben so ein großer Kreis war und es gab auf einmal kein Dateimenü mehr auf Windows. Und ich weiß noch, da war ich ja auch noch nicht so alt, da war ich vielleicht irgendwie 17, 18. Ich habe den Druckenknopf nicht mehr gefunden. Ja, da habe ich gesagt, also kann ich nicht mitarbeiten. Ja? Und da war man ja eigentlich noch mental flexibler als heute. Aber irgendwie, wenn man sich mal an was gewöhnt hat, fällt einem das schwer, da anders umzugehen.
Total, ja, und das macht es einfach auch schwer, dann wieder ein Stück weit einmal sich zu öffnen und zumindest mal in Dialog mit der anderen Meinung zu gehen. Und ich denke, das wäre halt so wichtig, ja, weil ich glaube, das haben wir jetzt mittlerweile auch, denke ich, alle mittlerweile verstehen, es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, Mainframe oder Cloud, sondern wie kann ich die Dinge sinnvoll verbinden und wie setze ich halt jede Technologie, die es gibt, wie wir dann immer so schön sagen, Handwerker hat auch mehrere Werkzeuge in der Tasche, wie kann ich die Werkzeuge jeweils nach meiner Aufgabe halt auch sinnvoll nutzen? Und was gehört halt auf den Mainframe jetzt und in Zukunft? Und was gehört vielleicht auch nicht mehr drauf? Ja, aber dazu muss ich mich natürlich mit den Themen auskennen und das gut abwägen. Ja, und immer wieder auch für mich wahrscheinlich alle paar Jahre mal neu durchdenken. Aber ich glaube, sowas entsteht tatsächlich auch nur im Dialog, weil ich würde mal so frech sein und sagen, dass jetzt eine Person sich in so ganz vielen verschiedenen Welten maximal gleich gut auskennt, das überfordert auch. Ja, also ich glaube, wir brauchen gerade auch deshalb mehr so diese Kommunikationskompetenz letztendlich, dass man auch damit klarkommt, dass man halt seinen kleinen Schwerpunkt hat, wo man sich recht gut auskennt. Und trotzdem muss man aber offen sein und damit auch klarkommen, dass oder das auch verstehen wollen, die Expertengebiete, wo sich andere auskennen.
Total. Und ich denke, das fällt uns wahrscheinlich allen als Menschen nicht so sonderlich leicht, aber ist wahrscheinlich wieder auch das Gebot der Stunde, ja? Irgendwie wieder mehr aufeinander zugehen, vielleicht auch ein bisschen weniger Technologie manchmal. Ich hatte hörst du ja auch gerne Sternstunden der Philosophie, wo einer der Digitalphilosophen dann so meinte, naja, manchmal wäre es ja auch vielleicht einfach gar nicht schlecht, man würde nicht auf irgendeine Plattform gucken, sondern mal wieder den Nachbar fragen, ja? Wenn man sich ein Auto leihen will, eben nicht online schauen oder wenn man irgendwie Werkzeug braucht, auf Tauschbörsen gucken, sondern einfach mal wieder beim Nachbar anklopfen und das durch diese Menschlichkeit im Kontakt vielleicht einem auch einfach viel mehr, viel mehr Möglichkeiten entstehen, sich mit der eigenen Welt, dem eigenen Sein auseinanderzusetzen. Das fand ich auch eine spannende Idee und Ansatz.
Tatsächlich fand ich das auch nochmal auf den letzten Events, auf den Live-Events, wo wir jetzt waren, interessant, dass, also man bräuchte eigentlich heute gar keine solche Live-Events mehr machen. Kann man alles online machen, kann man sich irgendwo einwählen, genau, oder irgendwelche asynchron die Präsentation anschauen. Und wenn man dann aber mal dort war, dann merkt man wieder, was das für einen Unterschied gibt da in der Kommunikation und in diesem Austausch. Ja. Und ich denke, schau, also ich bin ja auch ein großer Fan von Nutzung von modernen Medien und alles, aber glaube schon, dass es wichtig ist, immer wieder auch in Persona zusammenzukommen, um diese Kompetenz auch nicht zu verlieren.
Genau, ein sowohl als auch, wie du eben schon so schön sagtest, gell?
Ja, genau, das ist immer das große Thema. Jetzt haben wir, glaube ich, nochmal ein weiteres ganz spannendes Zitat, was natürlich auch so ein bisschen schon auf unsere politische Situation vielleicht nochmal einzahlt, oder?
Ja, absolut. Eine meiner Lieblingsphilosophinnen, auch wenn sie sich ja selber nie als echte Philosophin, sondern nur als politische Philosophin gesehen hat, Hannah Arendt, die mal so schön sagte, die Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner an sich ja den großen Vorteil hat, im Vorher zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht. Ja, und das ist, ja, ist zum einen natürlich, könnte man lesen, als Kritik an dem, der aktiv lügt oder der vielleicht auch unwissentlich lügt und seinem Glauben an irgendwas dahin geflossen ist, aber man kann es natürlich auch ein bisschen als Kritik am Zuhörer sehen, ja? Dass man halt sagt, natürlich, das, was man hört, wenn das der eigenen Meinung entspricht, dann ist das was, was man gerne hört, muss aber nicht zwangsläufig wahr sein.
Ja, klar, das sind so unsere ganzen modernen IT-Lügen, die wir alle kennen, leicht wegzukommen, Komplexität kann man einfach wegmigrieren, da muss man ja dann auch die Erfahrung machen, dass das vielleicht nicht so einfach geht, vor allem, dass sie gar nicht der Dienstleister die komplexen Dinge für einen lösen kann, sondern dass man sich da auch selber mit in die Bütt stellen muss, aber klar, sagen wir mal da unter Publikum oder Zuhörer eher auch Budgetverantwortliche, klar hören die lieber, dass alles sowieso billiger und schneller und so weiter wird. Aber die Frage ist natürlich auch, was haben wir da als Berater oder Hersteller auch für eine Verantwortung? Dennoch, obwohl wir wissen, es ist ganz easy, halt erstmal ein Luftschloss hier zu versprechen, trotzdem auch über reale Risiken und Abhängigkeiten vielleicht auch in manchen Szenarien dann hinzuweisen. Schwierig wird es natürlich, klar, wenn man das Gefühl hat, der andere hört einem gar nicht zu. Und dann trotzdem immer wieder das auch zu betonen, das ist sicher nicht ganz so spektakulär oder trifft nicht ganz so auf Zustimmung. Ja, wobei natürlich jetzt die Erfahrungen vieler solcher eher versprechensbasierten Projekte die letzten Jahre ja doch ernüchtert war. Ja, und man auch, das finde ich gut, ich habe tatsächlich in letzter Zeit auch den Eindruck, dass man jetzt in unserer Szene dort schon auch offener damit umgeht, wenn Dinge halt mal nicht klappen, ja. Und ich denke, ich finde das jetzt auch gar nicht so tragisch, weil es wäre viel schlimmer, wenn man jetzt nach wie vor dann immer nur sagt, nee, klar, auf Knopfdruck ist das alles in der Cloud, gar kein Problem. Weil es gibt ja kaum ein Projekt, dem das gelungen ist.
Absolut. Und ich denke, das wäre, also wäre in vielen Ecken natürlich sehr wünschenswert. Ich glaube, das Schwierige ist natürlich, dass unsere Gesellschaft das auch so gar nicht zulässt. Gell? Also auch wenn wir unsere Politiker, den beschweren wir uns natürlich auf der einen Seite, dass sie nicht immer alles richtig machen, auf der anderen Seite natürlich wehe, es macht mal einer einen Fehltritt. Ja? Und unsere Gesellschaft ist dann natürlich auch auf der einen Seite sehr positiv, viel sensibler geworden, aber ist vielleicht auch so ein bisschen das Mitgefühl für diese Fehlerkultur, dass das natürlich auch mal passieren kann, verschwunden gegangen. Und im selben Atemzug irgendwie entschuldigt einen das natürlich auch für sich selber. Man muss sich ja für vieles gar nicht mehr entschuldigen, machen ja irgendwie alle ständig irgendwas Komisches. Dann ist das einfach so, dass wir da auch vielleicht mal wieder auf eine etwas, ja, so die Engländer sagen ja Compassion, ja, irgendwie so dieses Mitgefühl miteinander mal wieder erleben, damit wir da auch vielleicht wieder positiver miteinander umgehen können.
Ja, und wahrscheinlich schon radikale Ehrlichkeit, oder? Braucht es auf der einen Seite und auf der anderen Seite sicherlich auch, um halt solche Lügen, in Anführungszeichen, und ich ein hartes Wort, denen nicht auf den Leim zu gehen, braucht es halt doch auch ein technisches Verständnis. Das haben wir ja auch oft. Das ist natürlich schon eine Challenge heute, diese anspruchsvollen technischen Themen auf einer höheren Management-Ebene, wo man ja für viele andere Themen auch noch zuständig ist, und vielleicht jetzt eher sogar einen fachlichen Background hat, wenn man irgendwo bei einem Endkunden tätig ist, sich da so viel technisches Verständnis doch anzueignen, dass man in der Lage ist, die Dinge auch differenziert zu betrachten, um dann halt auch qualitativ zu handeln, sagen wir mal so. Ja, aber ich glaube, Ehrlichkeit auch untereinander ist da so ein Wert, der wahrscheinlich in unserer Welt nicht ganz so einfach immer durchzuhalten ist. Ja.
Und zu der Ehrlichkeit gehört ja dann auch genau dieses Eingeständnis, gell, zu sagen, ich weiß das jetzt vielleicht nicht. Was ja auch oft in Unternehmen, was ich so beobachte, ist, dass ja auch Führungskräfte sich das ja dann gar nicht erlauben zu sagen, das ist jetzt nicht mein Thema, lassen Sie uns mal mit meinem Mitarbeiter XY sprechen, der weiß das, ja, dass man sich das zum einen nicht traut, weil man natürlich auch nicht, dass sich die Blöße geben will, aber zum anderen auch ja dem Mitarbeiter gegenüber gar nicht so unwissend erscheinen will. Ja. Da habe ich auch so oft das Gefühl, dass in Unternehmen diese Frage nach unten gar nicht mehr opportun zu sein scheint, obwohl das ja die wahrscheinlich beste Idee wäre, gell, mit denen zu sprechen, die es jeden Tag machen. Mhm. Und dass da auch das Vertrauen fehlt, dass viele so Führungskräfte sagen, ja, ich muss den Teich ja ohne die Frösche trockenlegen und meine Mitarbeiter, die wissen selber gar nicht, deswegen höre ich jetzt auf den Typ von Gartner und von der Beratungsfirma XY, ja, die mir jetzt sagen, man muss das so machen. Und das entschuldigt einen natürlich vielleicht auch für vieles, aber auf der anderen Seite eben, wie du sagst, wenn man selber es gar nicht mehr durchdringen kann, was bei der Komplexität ja oft gar nicht möglich ist, dann wird es schwierig.
Ja, ich denke auch die Herausforderung gerade in dieser Kommunikationsschiene, dass ich vielleicht Mitarbeiter habe, die natürlich mehr die Probleme sehen, weil sie halt sehr nah dran stecken und vielleicht auch schon vieles erlebt haben, das als trotzdem als Gesprächsangebot zu nehmen und dann nicht zu sagen, okay, ihr seid eh nur dagegen, mit euch spreche ich gar nicht, sondern das als Anknüpfungspunkt zu nehmen. Okay, aber lasst uns doch gemeinsam herausschälen, wo sind wir uns tatsächlich einig? Also wo haben wir die gleiche Sicht? Und wo geht's auseinander? Und wie findet man dort dann Lösungen gemeinsam, als zu sagen, okay, dann rede ich gar nicht mehr mit dir und rede dafür mit jemand, der unser Umfeld hier gar nicht kennt. Ja, weil das kann natürlich ein bisschen schiefgehen dann. Ja.
Vollkommen, vollkommen.
Einen haben wir, glaube ich, nur, oder? Zum Abschluss einen ganz prägnanten und kurzen.
Genau, der passt ja gut zu dieser Erkenntnis. Ja. Voltaire, der geht im Englischen besser als im Deutschen. Ja. Im Englischen heißt der Common Sense is not so common. Und das ist im Deutsch natürlich, der gesunde Menschenverstand ist nicht so gängig, das kommt nicht so gut, aber dieses Common Sense is not so common, das ist ein schöner Abschluss, gell, der das irgendwie alles so gut zusammenfasst, weil wenn man jetzt so drüber spricht, haben wir jetzt, glaube ich, ja nie den Stein der Weisen hier besprochen, wo man sagt, ah, da wäre gut ein Gedanke, auf den man nie gekommen wäre, sondern dass es ja häufig so Sachen sind, die spürt man schon, aber irgendwie gerade auch in Meetings traut man sich da vielleicht gar nicht, die zu sagen, weil die einem zu plump erscheinen sozusagen. Ja, denken wir doch mal drüber nach. Wir waren doch auch vor 10 Jahren noch nicht alle verrückt. Warum haben wir das denn so entschieden? Es scheint irgendwie, dass man dann eher so die Wunderwaffe sucht und vielleicht auch den Wundergedanken, der halt vielleicht manchmal gar nicht so existiert.
Ja, also mich spricht es auch so an im Sinne, ich hatte, glaube ich, mal einen Kollegen bei euch, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der immer gesagt hat, der sei der Vertreter des gesunden Menschenverstandes.
Der Norbert Schädler war das, ja.
Der Norbert war das, genau. Das fand ich immer cool, weil ich finde eben schon, das ist ja auch so, also einfach auch dieses ganze Thema Mainframe, was ja dann oft auch sehr abstrakt diskutiert wird, manchmal ist ja einfach gut, wieder so ein paar pragmatische Eckpfeiler auch einfach einzurahmen, zu sagen, okay, jetzt behalten wir doch einfach das, was schon funktioniert, ja. Konzentrieren wir uns bei der Modernisierung auf das, was einfach veraltet ist, ja, bewerten das nochmal und erfinden das Rad nicht überall komplett neu. Und eben dieser Aspekt, den wir auch vorher hatten, dieses Integrieren, wo es eben auch Integration braucht. Ja, das, und klar, das ist jetzt natürlich wenig wahnsinnsexy, aber langfristig wahrscheinlich dann eher was auch unter Common Sense fällt, weil es einfach zu Lösungen führt. Ja, und aber wird vielleicht nicht immer so praktiziert. Noch nicht. Ja, du, kleiner philosophischer Streifzug.
Ja, nee, also lustige Runde, super.
Absolut, ja, und deshalb ist es immer wieder gut, Podcasts zu hören von ganz anderen Dingen und nicht nur Mainframe, wobei wir euch hier ja auch dann immer ein bisschen reinbringen in diese anderen Themen, dass wir nicht nur über technische Features und Bits und Bytes diskutieren, sondern manchmal auch versuchen, den Kopf ein bisschen aus den Bits und Bytes herauszustrecken, weil es da vielleicht andere Dinge gibt, die wir uns ein bisschen abschauen können, oder?
Ja, glaube ich auch, gell? Sich mal inspirieren lassen, was man so hört. Macht man viel zu selten.
Genau, dann schauen wir mal, wann uns die Teilnehmer oder Zuhörer hier mit neuen Zitaten beglücken, die wir dann gern hier natürlich auch diskutieren mit euch oder zu zweit. Also lasst gern von euch hören. Teilt weiter den Podcast. Wir haben eine wachsende Zuhörerschaft, freuen uns auch und können davon aber gar nicht genug bekommen. Und ja, vielleicht schaffen wir es ja auch, noch mehr in die Welt der Nicht-Mainframer mit unserem Podcast vorzudringen, weil dann haben wir da auch eine kleine Brücke geschaffen.
Absolut, absolut. Das ist doch ein wundervolles Schlusswort für unsere Zuhörer. Vielen Dank, Heidi.
Dank dir. Ciao, Tobi.
Bis bald. Tschüss. Ja.
Mainframe. What the Heck? Der Enterprise Transformation Podcast mit Heidi Schmidt von PKS, Tobias Leicher von IBM und immer wieder spannenden, wechselnden Gästen aus der Mainframe-Community.